Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Heute beginnt die Weltklimakonferenz in Belém in Brasilien. Bis zu 50.000 Besucher werden erwartet. Viele Politiker natürlich, aber auch ein paar Popstars. Welches Engagement zeigen die fürs Klima und ja, was bringt das überhaupt, ist unser erstes Thema hier. Heute beginnt die Weltklimakonferenz in Belém in Brasilien. Ist nicht das einzige Großevent in der Millionenstadt am Amazonas. Diesen Monat fand dort schon die Veranstaltung Global Citizen Amazonia statt. Wir hören mal kurz rein. So klingt es. Wenn zwei Superstars eine Bühne teilen, nämlich Chris Martin, Frontmann der Band Coldplay, und Brasiliens erfolgreichste Künstlerin Anitta. Die Global Citizen Events werden veranstaltet von einer Nichtregierungsorganisation, um auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Und so auch für die Weltklimakonferenz in Brasilien waren jetzt bei dem Event nicht nur Popstars dabei, sondern auch Brasiliens Umweltministerin Marina Silva und auch Sonia Guajajara, das ist die Ministerin der indigenen Völker Brasiliens. Heute beginnt also die Konferenz, die Weltklimakonferenz, auch kurz COP 30 genannt. Ja, wie passen Pop und COP zusammen? Das frage ich die Kulturjournalistin Azadeh Peshman. Wir haben gerade Chris Martin und Anitta gehört. In Deutschland ist Anitta ja nicht so bekannt. Was ist das für eine Sängerin?
Sie ist eine sehr erfolgreiche Sängerin, das hast du gerade schon gesagt, und auch wirklich sehr, sehr bekannt. Und Anitta bedient das Genre Pop und Baile-Funk, würde ich sagen, manchmal auch Reggaeton, so wie in diesem Song hier, in dem wir jetzt mal kurz reinhören. Sie ist aus Rio de Janeiro, singt aber auch recht viel auf Spanisch und ist mittlerweile aber auch weltweit bekannt. Auf Instagram hat sie eine Reichweite von über 60 Millionen FollowerInnen.
Und wie politisch ist jetzt Anitta da?
Also sie hat natürlich einmal den Auftritt gehabt Anfang November in Belém, den du jetzt am Anfang unseres Gesprächs erwähnt hast, aber sie hat auch schon davor auf das Thema aufmerksam gemacht. Zumindest wenn man sich jetzt mal so dieses Jahr anguckt, da hat sie sich immer politisch positioniert und gesagt, dass es wichtig ist, sich für die indigenen Bevölkerung Brasiliens einzusetzen. Sie hat sich auch mit der Führung der indigenen Völker Kuikuru und Kayapor getroffen, mit dem Cacique Roni. Und er setzt sich zum Beispiel seit Jahren dafür ein, dass der Amazonas geschützt wird für die Rechte der indigenen Bevölkerung. Und gerade die, also die unterschiedlichen indigenen Bevölkerungsgruppen in Brasilien, sind von den Folgen der Klimakrise betroffen. Also ihr Lebensraum wird bedroht, sei es jetzt durch Abholzung oder Infrastrukturprojekte oder eben die Probebohrungen, die kürzlich im Amazonasbecken genehmigt wurden. Mhm. Und Belém selbst, die Region, also Belém wird als Stadt auch oft als Tor zum Amazonas bezeichnet.
Und Anitta setzt sich für die Menschen dort ein und inszeniert das auch auf Social Media.
Genau, also vor allem auf Instagram, das könnte man ihr theoretisch natürlich vorwerfen, dass sie das alles nur für die Reichweite macht, damit sie gut dasteht. Man muss aber auch dazu sagen, Anitta ist sehr gut im Marketing und anders als bei anderen KünstlerInnen macht sie das auch alles selbst.
Und macht so auch wirklich auf diese Themen aufmerksam, oder?
Ja, das finde ich, muss man ja auch zugute halten, dass sie das jetzt nicht nur zu Großveranstaltungen wie der COP macht. Also sie hat jetzt auch in diesem Jahr auf einzelne, vor allem bei UmweltaktivistInnen und ExpertInnen, umstrittene Gesetze aufmerksam gemacht, wie jetzt das sogenannte Gesetz der Zerstörung. Das sieht vor, dass es einfacher sein soll, in Brasilien Genehmigungen für Bergbau- und Infrastrukturprojekte zu bekommen. Dafür haben sich Abgeordnete bei der Künstlerin auch dann bedankt für ihren Einsatz.
Und du warst ja auch selber gerade in Brasilien und warst da auch in Gegenden unterwegs, wo ihr Engagement aber nicht so positiv ankam.
Auf jeden Fall. Also Vila da Barca ist ein Beispiel. Das ist ein Viertel in Belém, in dem die Arbeiterschicht wohnt. Das ist direkt am Flussufer, eine Pfahlbausiedlung. Und dieses Viertel ist vor allem deshalb jetzt durch die COP 30 in den Fokus geraten, weil es direkt am Wasser liegt und es aber nicht über ein ordentliches Abwassersystem verfügt. Gleichzeitig dort aber das Abwasser eines besser gestellten Viertels landet, neuerdings durch die Bauprojekte, die für die COP 30 genehmigt wurden. Und dieser basale Kampf um ein Abwassersystem, der geht schon einige Jahre, in denen sich die AnwohnerInnen dafür engagieren. Und entsprechend ist man da nicht so gut auf Anitta zu sprechen, weil sie das Viertel Vila da Barca mal als Kulisse für ihr Musikvideo genutzt hat. Vor ein paar Jahren hat sie dort gedreht. Und ich habe mit Ines Medeiros gesprochen, einer Bewohnerin des Viertels, die sich seit Jahren engagiert in der Villa da Barca.
Ela não teve interferência na nossa realidade, ela não se inseriu na comunidade, ela não dialogou.
Sie hat sich überhaupt nicht mit uns unterhalten, hat mir Ines erzählt. Also sie ist nicht mit der Gemeinschaft in den Dialog getreten, hat ihr kommerzielles Video gedreht und ist dann wieder gegangen. Für uns ist sie irrelevant.
Kommen wir nochmal zurück auf die Konferenz jetzt. Wie viel Pop steckt denn da nun drin? Also gibt es auch noch andere Stars, die nach Belém fahren?
Also schon vor der Konferenz ist ein ziemlich bekannter Popstar nach Belém gefahren, Mariah Carey. Die ist natürlich international sehr bekannt. Die war im September dieses Jahres dort und hat quasi auf einer Bühne mitten in einem Fluss in Belém performt. Und es war aber kein Publikum dort. Das wurde nicht so gut aufgenommen. Zumindest Sara Pereira von der NGO FASE aus Belém, die sich seit Jahren zum Schutz des Amazonas und seiner Bevölkerung einsetzt.
Okay. Foi Show no meio do Rio Guamá com uma.
Es war eine Show mitten auf dem Fluss Guamá und sie machte einen riesigen Lärm, damit die Welt zuhört. Das Argument der Produzentin der Show war, dass sie eine Botschaft vermitteln wollte, damit die Welt auf den Amazonas aufmerksam wird. Das hat Sara Pereira gesagt.
Okay, aber der Amazonas als grüne Lunge der Welt war ja auch schon vorher bekannt.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich nichts Neues. Dafür braucht man jetzt auch nicht Mariah Carey. Deswegen wurde sie auch eher belächelt. Sara Pereira hat vor allem kritisiert, dass sie das für sich und für ihren Profit macht. Aber unserer Meinung nach ist das eine oberflächliche und voreingenommene Art und Weise, wie man den Amazonas betrachtet. Also wie soll man sich für den Amazonas interessieren, wenn man eine internationale Sängerin sieht, die auf einem künstlichen Podest mitten im Amazonasgebiet singt? Also wieder einmal eignet sich das Kapital den Kampf um das Klima an, um Geld zu verdienen, um weiter zu profitieren, während Millionen ausgegeben werden, um die Show eines internationalen Popstars zu finanzieren. Das ist die Kritik von Sara Pereira. Und es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der in dem Kontext wichtig ist. Gerade im Norden und Nordosten Brasiliens, da ist es eher strukturschwach und da geht es dann auch um die Kultur. Also wer in diesem Feld arbeiten möchte, sich darin ausbilden möchte, also in irgendeiner Weise einen Impact mit der eigenen Arbeit haben möchte, der muss dafür gezwungenermaßen in eine Großstadt, am besten in den Süden, idealerweise Sao Paulo. Und es gibt, das hat Sara Pereira auch kritisiert, in dem Teil des Landes kaum bis keine Kulturförderung. Ich habe auf der Reise auch einige KünstlerInnen gesprochen, die genau das kritisiert haben, weil sie zum Teil gar nicht unbedingt in die Städte migrieren möchten, es aber müssen. Und wenn dann für jemanden wie Mariah Carey da so viel Geld ausgegeben wird, aber KünstlerInnen aus der Region nicht, dann stößt das natürlich auf Kritik.
Mhm. Und wenn du jetzt abschließend nochmal auf das Engagement der Künstler und Künstlerinnen blickst, ob jetzt kleine oder große, wie würdest du das beurteilen? Gibt es vielleicht auch einen Fall, wo das Engagement wirklich auch etwas gebracht hat?
Ja, das zu messen ist ja immer ziemlich schwierig, aber ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, wo das Engagement der KünstlerInnen auf jeden Fall etwas gebracht hat im Sinne von Mobilisierung, das war das sogenannte Amnestiegesetz, ein Gesetz, das quasi die Amnestie für Bolsonaro-AnhängerInnen vorsieht, die damals den Kongress gestürmt hatten und auch den beziehungsweise das Regierungsviertel gestürmt hatten und auch dem verurteilten ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro Straflosigkeit garantiert hätte. Und da waren zehntausende Menschen auf der Straße, landesweit, in unterschiedlichen Städten. Und KünstlerInnen wie Caetano Veloso haben daran teilgenommen. Der Rapper Djonga ist auch auf einer Kundgebung in Brasilia aufgetreten. Also da gab es auf jeden Fall ziemlich viel Aufmerksamkeit für das Thema und auch tatsächlich Aktion auf der Straße.
Heute startet die Weltklimakonferenz. Danke für deine Eindrücke aus Brasilien, Azadi Peschman.
Gerne.
Donald Trump hatte den Ostflügel des Weißen Hauses eingerissen. Roland Emmerich hat das ganze Weiße Haus abgerissen, zweimal sogar schon in seinen monumentalen Katastrophenfilmen. Heute wird der erfolgreichste deutsche Filmregisseur 70 Jahre alt. Mehrere Jahrzehnte voller Weltuntergänge also. Zeit für einen Rückblick und der kommt von Siegfried Tesche.
Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden.
Dieser Satz aus dem Katastrophenfilm 2012 sagt alles. Wenn es im Kino so richtig kracht, die Erde bedroht ist und die Welt bald untergeht, dann zieht häufig Roland Emmerich die Fäden.
Was ist der Plan?
Wir retten den Mond und damit die Erde.
Schon in seinem ersten Spielfilm Das Arche Noah Prinzip aus dem Jahr 1984 geht es um eine Bedrohung für uns alle. Wetterkontrollen können für militärische Zwecke genutzt werden. Es kommt zu gigantischen Überschwemmungen und Schäden durch Strahlung.
Ich habe mir überlegt, wir müssen etwas ändern, denn so geht es nicht mehr weiter.
Aber Emmerich, dessen erste Filme von seinem vermögenden Vater finanziert werden, schreibt auch fast immer die Drehbücher oder daran mit. Die Dialoge sind daher häufig grenzwertig, aber beirren lässt er sich nicht.
Wenn ich mich in irgendwie einen Stoff verliebe und den machen will, dann lasse ich halt auch nicht Ruhe.
Emmerich dreht anfangs in einer ehemaligen Waschmaschinenfabrik in Meichingen bei Stuttgart. Von den Medien wird er als Spielhügel gescholten, angelehnt an Steven Spielberg. Aber er realisiert mit einem geringen Budget Science-Fiction-Action-Filme, die es so in Deutschland nicht gibt.
Ich habe ja hier 4 Filme in Deutschland gemacht für sehr wenig Geld. So habe ich angefangen und ich habe auch zwischendrin immer versucht, irgendwie andere Stoffe zu machen und hat halt so lange gebraucht.
Mit Hilfe von Sylvester Stallone kann er in den USA Fuß fassen. Er empfiehlt ihn in Hollywood, nachdem er seinen Science-Fiction-Film Moon 44 gesehen hat.
Unser Verteidigungssystem basiert auf dem perfekten Zusammenspiel von Fluglotse und Pilot.
Mit dem kleinen Unterschied, dass wir da draußen unser Leben riskieren.
Emmerich wird zum Master of Disaster, dreht Stargate und danach Independence Day. Der Streifen wird dank eines Einspielergebnisses von 817 Millionen Dollar eine Weile der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Wir schätzen den Durchmesser auf über 550 Kilometer.
Was um Gottes Willen ist das? Ein Meteor?
Nein, Sir.
Nein, definitiv nicht. Es wird langsamer.
Emmerich wird zum erfolgreichsten deutschen Kassengaranten in den USA. Dabei inszeniert er zuweilen Filme patriotischer und amerikanischer als ein Amerikaner. Er selbst nimmt dann 2011 die amerikanische Staatsbürgerschaft an.
Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und dass Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden. Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day.
Kämpfe, Durchhalteparolen, eine außer Kontrolle geratene Welt, Klimawandel. Nur 5 seiner mittlerweile 19 Filme thematisieren überhaupt etwas anderes.
In den Filmen, die ich mache, da gibt es immer ein Thema irgendwie. Das ist so, Natur schlägt zurück. Was wir immer mit der Natur anstellen, ist nicht unbedingt richtig. Aber wenn irgendwie, sagen wir mal, ein neuer Organismus geschaffen wird, das ist wie ein Virus, könnte uns jederzeit praktisch vernichten.
An den Kassen zahlen sich seine immer aufwendiger produzierten Zerstörungsorgien aus. Kritiker rümpfen die Nase. Seine Figuren sind holzschnittartig und schablonenhaft. Er bekommt Negativpreise. Jüngere Filme sind gefloppt.
Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund.
Was können wir tun?
Retten Sie so viele Sie können.
Heute wird der deutsche Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Roland Emmerich 70 Jahre alt.
Das war ein Beitrag von Siegfried Tesche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Susanne Balthasar.
Nachdem die seit 100 Jahren verschwundenen Juwelen der österreichischen Habsburger Dynastie letzte Woche wieder aufgetaucht waren, beginnt nun die Diskussion, wem der Schatz gehört. Während der Enkel des letzten österreichischen Kaisers, Karl Habsburg, von privatem Schmuck spricht, fordern Historiker eine unabhängige Untersuchung der Besitzverhältnisse. Obwohl Österreich seine Ansprüche bereits 1921 prüfte, sei die Eigentumsfrage ungeklärt. Das berichtet die Zeitung Der Standard. Den Experten zufolge könnte auch Italien Ansprüche auf Teile der Juwelen haben. Konkret geht es dabei um eine Hutspange, 3 große gelbe Saphire und den berühmten Florentiner Diamanten von rund 137 Karat. Diese Stücke gehörten ursprünglich der toskanischen Krone und gingen 1737 an Österreich. Karl Habsburg erfuhr nach eigenen Angaben erst im vergangenen Jahr von den Schmuckstücken, die in einem Bankschließfach in Kanada aufbewahrt wurden. In Kanada sollen sie zunächst auch ausgestellt werden. Eine Rückkehr nach Österreich ist vorerst nicht geplant. 6 Finalisten konkurrieren um den Booker Prize 2025. Heute Abend wird der wichtigste britische Literaturpreis in London vergeben. Auf der Shortlist stehen die britischen Schriftsteller Andrew Miller und David Soloy, die beide auch schon mal nominiert waren. Außerdem die beiden US-Amerikanerinnen Susan Choi und Katie Kitamura sowie ihr Kollege Ben Markowitz. Favoritin ist aber die in Indien geborene Autorin Kiran Desai, so die Einschätzung unserer Literaturredakteurin Miriam C.
Die hat vor fast 20 Jahren schon mal den Booker gewonnen. Das kommt sehr selten vor, dass man diesen Preis zweimal bekommt, aber es kommt vor. Kiran Desai, die wurde 2006 ausgezeichnet für Erbin des verlorenen Landes und seitdem hat diese Autorin aber nichts mehr veröffentlicht und deshalb hat man jetzt natürlich mit Hochspannung gewartet, was kommt da als nächstes. Und Die Einsamkeit von Sonja und Sunny heißt ihr Buch. Das ist wirklich ein epischer Liebesroman, 700 Seiten.
Den Booker Prize hatte im vergangenen Jahr die britische Schriftstellerin Samantha Harvey mit ihrem Roman Umlaufbahnen gewonnen. Nach umfangreicher Sanierung ist die Dresdner Schlosskapelle an die staatlichen Kunstsammlungen übergeben worden. Die Kunstsammlungen in Dresden wollen die frühere Kapelle des Sächsischen Hofes für Veranstaltungen nutzen. Geplant ist auch die Vermietung für Konzerte oder Tagungen. Ab Mitte November werden öffentliche Führungen angeboten. Der in den 1550er Jahren im Nordflügel des Schlosses erbaute Sakralraum hat bis heute große historische und kulturelle Bedeutung. Die Architektur der Renaissancekapelle diente als Vorbild für protestantische Kirchen in Mittel-, Ost- und Nordeuropa. Der James-Bond-Regisseur Lee Tamahori ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren in seiner Heimat Neuseeland. Tamahori war einer der berühmtesten Regisseure der Insel. Sein Debütfilm Die letzte Kriegerin von 1994 war der erfolgreichste einheimisch produzierte Film Neuseelands. Auch international wurde der Regisseur, der selber maorische Wurzeln hatte, mit dem Drama um eine indigene Familie bekannt. Angebote aus Hollywood folgten, wo Lee Tamahori eine Reihe von Actionfilmen drehte. Sein bekanntester Film ist die James-Bond-Folge Stirb an einem anderen Tag mit Pierce Brosnan von 2002.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wir kommen jetzt zu einem Comic über einen Broadway-Star aus Deutschland, eine legendäre Schauspielerin und Autorin, die ihren eigenen Artikel hat, nämlich Hildegard Knef. Die Knef. So heißt auch das Comic über sie, das nun rauskommt vom Zeichner Moritz Stetter. Hildegard Knef wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und wir hören hier noch mal ganz kurz ihre Stimme.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab.
Von nun an ging's bergab, der Titel. Christiane Florin von der Aktuellen Kultur im Deutschlandradio hat das Comic Die Knef gelesen. Vielleicht erstmal für alle, die vielleicht gar nicht dieses Lied, sondern das andere Lied, das viele kennen. Für mich soll's rote Rosen regnen kennen. Und für die Hildegard Knef vielleicht sonst nicht so bekannt ist. Jahrgang 1925. Was hat uns Hildegard Knef in der heutigen Zeit zu sagen?
Ja, das ist die Geschichte einer Künstlerin, einer Frau, die ihren Begabungen gefolgt ist. Und das war ja nicht selbstverständlich. Die vielen Bedingungen getrotzt hat, vielen Vorstellungen, wie eine Frau, auch wie eine Künstlerin, eine Schauspielerin, eine Sängerin zu sein hat. Sie war eigensinnig. Sie hat, wie man heute sagen würde, ihr eigenes Ding gemacht.
Und sie ist, ich habe es ja gerade schon erwähnt, sie war am Broadway, sie ist Schauspielerin gewesen, Autorin, aber auch Privatfrau in so einem Comic, 200 Seiten lang, muss man ja irgendwie einen Fokus setzen. Welche Story erzählt denn Moritz Stetter?
Ja, Moritz Stetter erzählt genau das. Die Geschichte einer Künstlerin, die ihren Begabungen gefolgt ist, trotz schwierigster Umstände. Also was waren die schwierigen Umstände? Naja, sie ist 1925 geboren. Sie war Kind in der Nazizeit, in der NS-Diktatur. Sie war gerade Jugendliche, als der Zweite Weltkrieg begann. Sie hat in Bombenkellern in Berlin um ihr Leben gefürchtet. Sie ist, wir haben es gerade in dem Lied gehört, mein Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Sie ist eine Frau, die in der damaligen Zeit mit bestimmten Erwartungen konfrontiert hat und hat diese Erwartungen durchbrochen. Sie wollte eben unbedingt Schauspielerin werden, trotz all dieser schwierigen Umstände, trotz der Tatsache, dass sie eben nicht aus einer Künstlerfamilie war. Und sie hat das dann auch geschafft, aber als sie Schauspielerin war, da wollte sie halt kein Heimatfilm-Hildchen werden. Und sie hat angefangen zu singen in einer Art, wie man es damals in Deutschland nicht gewohnt war, mit tiefer Stimme. Und all das, also dieses Widerspenstige, auch Widersprüchliche, das erfasst dieser Comic. Und, wichtiger Punkt noch, sie wird auch gezeigt in ihren Ängsten, in ihrer Tablettenabhängigkeit, als Frau, die ihre Wunden der Öffentlichkeit gezeigt hat und die dann ja auch, wo dann auch bestimmte Medien in diese Wunden reingehauen haben.
Bevor wir auf die Bildebene vom Comic zu sprechen kommen, möchte ich nochmal nach den Texten fragen, denn das ist das Besondere an diesem Comic, dass da nur Texte von Hildegard Knef verwendet werden.
Ja, Texte aus ihren Liedern, auch nicht alleine aus ihren bekannten Liedern, wie aus den Roten Rosen oder von Nun an ging's bergab, sondern auch aus unbekannteren Liedern. Da gibt's also durchaus noch was zu entdecken. Und dann natürlich aus ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul. Das ist ja ein internationaler Bestseller gewesen, Anfang der 70er Jahre erschienen. Und in einem Ton, der ja sehr schroff war, sehr rough war und womit sie auch als Stimme einer bestimmten Generation, eben dieser Generation, die im Krieg Kind oder Jugendlich war, wahrgenommen wurde. Und es ist bis heute eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit.
Und diese Texte nimmt der Zeichner Moritz Stetter. Welche Bildebene gibt er denn Hildegard Knef?
Ja, im Großen und Ganzen ist dieser Comic biografisch gebaut, biografisch erzählt, wird immer wieder von diesen Liedtexten strukturiert, vor allem vom autobiografischen Lied Von nun an ging's bergab. Die Lebensgeschichte ist in eher gedeckten Farben erzählt. Er legt nicht so sehr den Akzent auf diesen Glamour-Star, auf den Broadway-Star, sondern das wird eher chronologisch schlicht optisch dargestellt mit einem modernen Strich. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite diese Ebene ihrer inneren Kämpfe, ihrer Drogensucht, ihrer Selbstzweifel, die dann in etwas schrilleren Farben gezeigt werden.
Ja, ganz viele farbige Seiten. Passt denn diese Ästhetik zur Künstlerin und auch zu ihrer Musik?
Ja, ich finde, es passt gerade zur Sängerin. Also die Knef war in ihrer Musik innovativ. Das war ja weder Schlager noch Chanson. Das war viel Jazz, viel Timing, viel Lässigkeit. Sie hat in ihrer Karriere als Sängerin vieles ausprobiert und hat ja auch bis ins hohe Alter mit jungen Musikern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Till Brönner. Ja, ich finde, das passt.
Und muss man Fan sein oder erfährt man vielleicht, wenn man Fan ist, erfährt man was Neues? Oder wenn man vielleicht gar nicht so viel weiß über Hildegard Knef, ist das auch ein Comic für neue Fans?
Ja, das hoffe ich doch. Ich meine, ich habe viel über sie gelesen, ich habe Biografien über sie gelesen. Für mich ist das jetzt so von dem, was biografisch erzählt wird, nichts Neues. Aber die Knef, also die Frau mit Artikel, mit dem Unterton, die kennt ja jeder, die Knef. Das ist ja gar nicht so. Ich würde mal sagen, dass eine Altersgruppe unter 50 ihr Leben nicht kennt, den geschenkten Gaul nicht gelesen hat. Und so wie er sie dort zeigt, Moritz Stetter, da wird sie als Mensch mit den ganzen Widersprüchen, auch mit ihrer Widerspenstigkeit, mit ihrer Eigensinnigkeit, da kommt sie einem doch sehr nah. Ich will jetzt nicht unbedingt die Brücke schlagen, ja, zu Haftbefehl und der Drogenstory, aber dieses ja Verletzliche, dieses angegriffen sein, angegriffen werden, das zeigt er eben auch. Er zeigt sie als sehr zeitgenössische Künstlerin, die uns auch heute noch was zu sagen hat.
Ja, genau, die Haftbefehl, die Drogenstory, die Doku auf Netflix, aber jetzt das Comic über Hildegard Knef. Vielen Dank, Christiane Florin, dass du es uns hier vorgestellt hast. Die Knef, also die Frau mit dem Artikel, die Knef, so heißt das Comic von Moritz Stetter, ist im Carlsen Verlag erschienen. 200 Seiten kosten 26 Euro. Die beiden Serien Breaking Bad und Better Call Saul, das waren riesige Erfolge, bauten ja auch aufeinander auf. Also nochmal zur Erinnerung, der Chemielehrer Walter White wird zu einem Drogenbaron und sein Anwalt Saul Goodman, der hat noch so viele andere zwielichtige Klienten, ja, dass er einfach eine eigene Serie bekam. Beide Serien kommen aber aus einer Hand, nämlich von Vince Gilligan. Und die Erwartungen waren entsprechend riesig, als vor einigen Monaten bekannt wurde, dass es eine neue Serie von ihm geben wird. Viele Infos gab es aber nicht. Das waren eher mysteriöse Ausschnitte und eine Telefonnummer, die man anrufen konnte. Und dann kam das hier.
Hi Carol, we're so glad you called. We can't wait for you to join us. Dial zero and we'll get back to you via text message.
Also ein Anrufsbeantworter begrüßt eine Person namens Carol, sehr kryptisch. Also nun gibt es seit Donnerstag die ersten zwei Folgen von Pluribus, so heißt die neue Serie. In Deutschland hat sie aber noch den Untertitel Glück ist ansteckend. Ja, wenn man sich die Kritiken anschaut, dann ist zumindest auch die Begeisterung ansteckend. Und ich spreche jetzt mit unserem Serienkritiker Daniel Eschkötter, um mal zu hören, ob das bei ihm auch so ist mit der Begeisterung. Also erstmal, es geht jetzt, also wenn ich es richtig verstanden habe, es geht darum, dass der unzufriedenste Mensch die Welt vor dem Glück retten muss. Vor dem Glück, habe ich richtig gehört. Ne? Also so viel die Serienankündigung. Und dieser Mensch, das ist aber schon diese Carol, die wir gerade auf dem Anrufbeantworter gehört haben. Aber warum, worum geht's bei Pluribus?
Also genau, in der Tat, es geht um eine Frau mit dem Namen Carol. Und Carol, das ist jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, eine Überlebende oder eher übrig gebliebene, muss man sagen, nach einer Art Alien-Invasion, obwohl es das eigentlich auch nicht richtig ist. Und eigentlich ist es eher eine Art genetischer Biowaffe oder Biogeschenk, je nachdem, wie man das so interpretiert. Und damit verbreitet sich dann rasend schnell so eine Art Virus über die ganze Erde. Und nach kurzer Zeit sind dann alle Menschen, bis auf ein knappes Dutzend, und dazu gehört eben Carol, entweder nach der Übertragung gestorben oder transformiert. Und die bilden dann eine Art kollektiver, also Schwarmintelligenz. Also eben ein großes Wir, das wir da so eben auf dem Anrufbeantworter gehört haben, dem dann Carol als immunes Individuum gegenübersteht. So kann man das ganz kurz zusammenfassen.
Ja, Menschen werden transformiert. Interessant. Also sie bilden ein großes Ganze. Und ich hatte ja Latein Pluribus, ne? E Pluribus Unum. Das heißt ja, aus vielen wird eins, also aus vielen Menschen wird eins. Ist ja auch Wahlspruch der USA.
Genau, Wahlspruch der USA. Genau. Und die Transformierten sind dann eben keine Individuen mehr, sondern wo so etwas wie ein vernetzter Menschheitskörper, so soll man sich das vorstellen. Also alle wissen alles, also dasselbe und haben dieselben Fertigkeiten, egal wo sie leben und wo sie herkommen. Alle essen nun wohl dasselbe, folgen denselben Regeln. Also so muss man sich das vorstellen.
Also ein großes Ganzes und genau. Ja, dieses außerirdische Virus, dieser Laborunfall, viele Tote gibt es. Es klingt ein bisschen auch wie so ein Horror-Science-Fiction-Stoff, aber wieso soll dann Carol die Welt vor dem Glücklichsein bewahren?
Genau, das Glücklichsein ist dann hier die Dystopie sozusagen. Also ja, der erste große konzeptuelle Twist, wenn man das so sagen will, der Serie ist vielleicht, dass er genau diese Science-Fiction-Horror- oder auch so Zombie-Apokalypse-Szenarien nimmt. Ne? Also so von Filmen und Texten wie Invasion of the Body Snatchers, also Angriff der Körperfresser oder Sie leben oder sowas. Und das zumindest scheinbar erstmal umdreht. Also das fängt in der ersten Folge schon an wie so eine Weltuntergangs- und Zombie-Serie. Also die Menschen, die frieren bei der Übertragung dieses Quasi-Virus so ein oder hängen sich eigentlich so auf wie ein Computerprogramm, so sieht das aus. Und dabei sterben dann eben anscheinend auch viele bei Unfällen. Und danach sind dann aber diese Transformierten plötzlich so entrückt zufrieden. Also die wollen nur helfen, sind schon irgendwie zombiehaft, aber so als komplett friedliche und befriedende Zombies. Also die können niemandem schaden und nichts Lebendes verletzen. Ja, und dieses neue Zombie-Wir, das ist irgendwie komplett genügsam, ressourcenschonend und es will nichts anderes, als die paar verbliebenen Individuen glücklich zu machen, also eben auch Carol.
Ja, es klingt doch total nett, wenn alle zufrieden sind. Wieso macht Carol da nicht mit?
Genau, also Carol ist insgesamt eine nicht so wahnsinnig zufriedene Person, so wird sie schon am Anfang vor diesem Ereignis vorgestellt. Und sie hat auch bei diesem Ereignis, dem Joining, so heißt das in der Serie, diese große Übertragung, sie hat ihre Managerin und Lebenspartnerin verloren und ja, sie trauert nun eben auch ganz einfach und ist nicht nur verzweifelt, verständlicherweise, sondern auch wütend und möchte auch diese Emotionen und Affekte bewahren. Also individuelle Freiheit als Freiheit im und zum Unglücklichsein sozusagen, wenn man es abstrakt fassen will.
Freiheit zum Unglücklichsein.
Genau, aber die Serie wird dann trotzdem, also keine Angst, keine philosophische Erörterung von Freiheitsbegriffen oder sowas, sondern die lässt sich dann ziemlich schnell eigentlich auf was anderes ein. Also die lässt die Science-Fiction- oder Horror-Prämisse erstmal so hinter sich und tritt dann, ja, man muss sagen, die tritt so richtig auf die Bremse, also wird langsam. Die folgt zu großen Teilen dann vor allem eben Carol, wie sie mit der inneren und äußeren Extremlage umgeht und zeigt dann einfach sehr detailliert ihren Alltag, also wie sie dieses Kollektiv zu verstehen und damit umzugehen versucht, wie sie sich versorgt und dann versorgen lässt oder versucht, sich mit den anderen Immunen zu vernetzen und vor allem auch, wie sie mit ihrer Einsamkeit klarkommt. Also das ist dann eine Serie über lange Strecken eigentlich erstmal als eine Art Psychogramm eines letzten Menschen, wenn
okay,
man so will.
Also wir folgen der Carol, aber es ist nicht doch irgendwie eine Parabel aufs Leben, also das Individuum gegen das große Kollektiv oder die Unglückliche gegen die Gesellschaft oder vielleicht auch, wenn sich alle Menschen verbinden, diese eine kollektive Intelligenz, die nun alles übernimmt?
Ja, also es gibt ganz viele solcher Fährten und klar, das könnte man vom Faschismus bis zu KI als eine Parabel nehmen. Also es gibt zum Beispiel so ein Gespräch, da versucht Carol von einem Gegenüber aus dem Wir rauszubekommen, wie das denn nun funktioniert, also was die Regeln sind, wie dieses Wir denkt und urteilt und so weiter. Und sie bekommt dann immer so sehr generische Antworten, wo Wissen irgendwie gepaart wird mit etwas überzogener Zugewandtheit und Lob. Also sie war vor dem Joining zum Beispiel, war sie eine erfolgreiche Romance-Fantasy-Schriftstellerin, hat sich selbst dafür verachtet, aber jetzt wird sie von diesem Wir mit Shakespeare verglichen und das erinnert dann schon irgendwie etwas an den Schmeichelsound älterer Chatbot-Versionen. Also wirkt dann schon ganz kurz so, als sei das jetzt eine große KI-Parabel und im Hintergrund gibt es eben diese große Menge an gesellschaftsphilosophischen Fragen und ethischen Implikationen, aber ja, Vince Gilligan und seine Autorinnen sind dann vielleicht auch zu spielverliebt und nehmen den großen Fragen schon immer schnell den Wind aus den Segeln. Also die konzentrieren sich wirklich auf das nächste Alltagshindernis für Carol und dann darauf, dass nun wieder die immer selbe Audionachricht des großen Wirs vollständig angehört werden muss und sowas eben.
Und wie reiht sich jetzt Pluribus ein in das Oeuvre, sage ich mal, von Vince Gilligan, von Breaking Bad und Better Call Saul?
Naja, es gibt diese eher trivialen Verbindungen, also dass dann nun Rhea Seahorn die Hauptrolle spielt, das war schon die Hauptrolle, eine Hauptrolle bei Better Call Saul und dass das zu großen Teilen wieder in und um Albuquerque in New Mexico spielt, wie die anderen beiden Serien. Aber abgesehen davon gibt es natürlich erstmal auch viele stilistische Elemente, also das ist schon so ein sehr wiedererkennbar, trocken, komischer Tonfall, der mit vielen visuellen Gags arbeitet und sowas und immer wieder so typisch virtuose Episodeneröffnungen, die dann erst später wieder eingeholt werden und das sieht auch alles sehr gut und sehr teuer aus, aber vor allem gibt es vielleicht eine große konzeptuelle Konstante, weil es bei Vince Gilligan ganz grob gesagt schon immer dann um Einzelne ging und geht, die gegen das aufbegehren, was ihnen da widerfährt. Und das treibt sie an und das treibt auch diese Serien an. Also ist egal, ob die Hauptfigur nun nach einer Formel für die perfekte Droge sucht, wie bei Breaking Bad, oder gegen diese kollektive Zufriedenheits-DNA. Ja, die anderen Serien, jetzt auch Pluribus oder mehr noch Pluribus, das sind eigentlich nie so richtig große Sinnfrage-Maschinen, würde ich sagen, sondern eher, ja, wie so komplexe Rube Goldberg-Maschinen, muss man sich das vielleicht vorstellen. Also so Maschinen, wo man die Mechanik bewundert und bewundert, wie fein und genau das gebaut ist. Aber das ist eben gerade bei Pluribus nun die Art von Maschine, bei der man eben noch nicht sieht, was am Ende eigentlich rauskommt und was da am Ende bewegt worden sein wird. Und ja, also bei was für einem Ergebnis, nicht nur im Plot, sondern bei was für einem Genre und Tonfall die Serie dann nach zwei Staffeln gelandet sein wird, also zwei Staffeln sollen es werden, das ist zumindest nach den 7 Folgen, die KritikerInnen vorab sehen durften, noch völlig offen. Und du hast nach der Begeisterung am Anfang so halb gefragt. Also das ist für mich jetzt vielleicht nicht das ganz große, außerirdische, ansteckende Serienglücksgeschenk. Aber diese Offenheit zumindest, die macht mich schon erstmal ziemlich zufrieden und auch gespannt auf das, was Vince Gilligan da noch macht und wohin er uns führen wird.
Also alle Folgen gibt's noch nicht, aber die ersten Folgen können Sie schon sehen und zwar auf Apple TV Plus. Pluribus, so heißt die Serie. Seit Donnerstag gibt es sie dort. Vielen Dank, Daniel Eschkötter, fürs Vorstellen.
Ja, ich danke auch.